Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir befinden uns in der sogenannten Passionszeit. Passion aus dem Lateinischen bedeutet im Deutschen ja Leiden. Der englische Begriff Passion lässt noch mehr anklingen, was in dem Wort eigentlich drinsteckt, nämlich auch das Wort Leidenschaft. Nicht nur Leiden, sondern Leidenschaft. Und der von unserer Kirche schon sehr lange so eingeteilte Jahreslauf enthält diese Zeit, um daran zu erinnern, dass Jesus Christus, dass der Sohn Gottes, an uns Menschen, durch uns Menschen und für uns Menschen gelitten hat. Und diese Zeit soll uns daran erinnern, dass auch alle, die bis heute Jesus gehören, immer wieder mit ihm leiden werden. Das Leben als Christ ist entgegen unserer Wünsche nicht ein einziges Freudenfest, sondern aus Leidenschaft für uns Menschen hat Gottes Sohn schon immer gelitten und werden die, die ihm gehören, immer wieder mit ihm leiden. Ich habe so begonnen, weil der Bibeltext, der heute als Grundlage für die Predigt vorgesehen ist, keine schönen romantischen Gefühle transportiert. Wir werden hineingenommen in die Tragik des Leidens und des Sterbens und in den ganzen Rahmen, zu dem das gehört, von Jesus. Und auch in den lebensfördernden Ernst, den die Person Jesus Christus und unsere Stellung zu ihm in unser Leben bringt. Es geht heute um den Jünger von Jesus mit Namen Judas Iskariot. Wir werden Zeugen seiner Entscheidung, die er im Blick auf Jesus Christus getroffen hat. Und wir werden vor die Frage gestellt, welches Verhältnis wir selbst zu Jesus einnehmen wollen. Ich lese uns einen Bericht aus dem Johannesevangelium, Kapitel 13, in den Versen 21 bis 30. Als Jesus das gesagt hatte, wurde er erregt im Geist und bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tische lag an der Brust Jesu, den hatte Jesus lieb. Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. Da lehnte der sich an die Brust Jesu und fragte: Herr, wer ist? Jesus antwortete: Der ist, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm: Was du tust, das tue bald. Niemand am Tisch aber wusste, wozu er ihm das sagte. Denn einige meinten, weil Judas den Beutel hatte, spreche Jesus zu ihm: Kaufe, was wir zum Fest nötig haben, oder dass er den Armen etwas geben sollte. Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus. Und es war Nacht. Die Entscheidung, die Judas Iskariot hier trifft, hatte Auswirkungen auf sein Leben und auf das Leben aller Menschen. Die Predigt trägt deshalb den Titel Eine Entscheidung fürs Leben. Eine Entscheidung fürs Leben. In zwei Abschnitten möchte ich dieses ergreifende Geschehen um Judas aufnehmen und danach fragen, was es eigentlich für uns bedeutet. Erstens Jesus und Judas. Zweitens Jesus und du. Zuerst also Jesus und Judas. Wir sind Zeugen eines erschreckenden Geschehens. Wenn man sich mal versucht hineinzuversetzen, kann man etwas nachfühlen, was da eigentlich passiert. Die 13 Weggefährten, also Jesus und seine 12 Jünger, haben über 2,5 Jahre zusammen gelebt. Sie sind Freunde geworden, so bezeichnet Jesus sie alle auch an einer Stelle im Johannesevangelium. Jesus hatte sich die 12 persönlich ausgesucht. Sie haben miterleben können, wie durch Jesus Gott uns Menschen begegnet, wie er uns seine Liebe zeigt, wie er sich um unsere Probleme kümmert, wie er liebevoll mit uns umgeht. Wir unser Leben, das in dieser Welt Kopf steht, wieder auf die Füße stellt. Und sie haben entdeckt, er ist der von Gott geschickte und schon lange versprochene Retter der Welt. Mit ihm wird es endlich gut. Und sie haben sich ihm ganz anvertraut. Mit allem, was sie hatten, haben ihren Job verlassen und sind mitgegangen. Haben Wunder mit ihm erlebt. Unfassbare Dinge. Sie wurden Augen und Ohren Zeugen dessen, was Jesus getan hat und was er gesagt hat. Und sie haben auch die Erfahrung gemacht, dass er genau weiß, was in uns Menschen los ist. Und dass er in der Lage ist, unseren Hunger und unseren Durst nach Leben zu stillen. Dass unsere Sehnsüchte in ihm zum Ziel kommen. Und das meiste haben die 12 miteinander erlebt. Oder sie haben es sich, wo manchmal nur 3 dabei waren, erzählt. Sie haben also Jesus aus nächster Nähe miterlebt und erfahren können. Und nun feiert er mit ihnen das sogenannte Passamahl. Das war eine Mahlzeit, die zur Erinnerung an das Hauptdatum der Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel gefeiert wurde. Nämlich, Gott hatte sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Und daran erinnerte diese Mahlzeit. Jesus feierte es mit seinen Jüngern einen Abend vor dem eigentlichen Fest. Wir erfahren nirgendwo, wie er das seinen Jüngern gegenüber begründet hat. Was wir erfahren ist, es wird auf diesem Fest ein Lamm, ein fehlerloses Lamm geschlachtet, dessen Blut dann als Zeichen dafür ist, dass jemand verschont wird, wenn der Todesengel durch die Gegend geht. Das ist ein Vorbild schon auf das Lamm, das Gott schicken will, um die ganze Welt von Sünde zu befreien. Und dieses Lamm ist dann am Abend danach, nachdem Jesus das gefeiert hat, am wirklichen Passahabend tatsächlich gestorben. Nämlich Jesus Christus selbst. Das war den Jüngern noch nicht klar. Genauso wenig, warum Jesus plötzlich so in Unruhe gerät. Der Ausdruck, er wurde traurig, wäre viel zu schwach. Er war erregt, wird hier beschrieben. Er war erschüttert. Man merkt es, Jesus ist ganz Mensch und es nimmt ihn mit, dass einer seiner Freunde ihn ans Messer liefern wird. An die Juden ausliefern wird. Die hätten ihn ja tagsüber jederzeit greifen und verhaften können. Das hätte allerdings einen Aufruhr im Volk gegeben. Und den wollten sie natürlich unbedingt vermeiden. Deshalb mussten sie eine Möglichkeit finden, wie sie ihn nachts, wenn es keiner merkt, erwischen, wegsperren, schnell den Prozess machen und ehe das Volk sich's versieht, ihn schon beseitigt haben können. So wurde es dann auch gemacht. Und der Gehilfe war Judas Iskariot. Denn der wusste, wo Jesus sich in solchen Stunden aufhält, wenn ihn alle suchen und keiner ihn finden kann. Und er hatte schon länger beschlossen. Und da wird schon berichtet, dass das eine Idee des Feindes Gottes, des Satans war, der ihm das einflüsterte. Er hatte schon länger beschlossen, Jesus an die oberen Juden zu verraten. Er hatte bereits einen Preis ausgehandelt, 30 Silberstücke. Das war jetzt allerdings nicht wer weiß, wie viel Geld. Kein Vermögen. Ob er es nur deshalb gemacht hat, ich wage es zu bezweifeln, aber wir erfahren einfach keinen anderen Grund. Es wurde viel spekuliert schon darüber, ob er vielleicht Jesus herausfordern wollte, dass er endlich seine Macht zeigt, dass er endlich die Römer aus dem Land schmeißt. Wenn man ihn verhaftet, müsste er ja endlich mal alles auspacken, was er kann. Da wird er doch wohl nicht zugucken. Es könnte sein, dass Judas nachher, als er merkte, dass Jesus zum Tode verurteilt wird, seinen Verrat bereute. Könnte auch ein Hinweis darauf sein, aber es wird uns nirgendwo ausdrücklich so geschildert. Es bleibt also in gewisser Weise im Dunkeln. Was allerdings berichtet wird, ist, dass Judas den Geldbeutel dieser Truppe hatte die offensichtlich immer mal wieder Spenden zugesteckt bekamen, weil sie ja Wanderprediger waren und nichts mit sich führten, auch keinem Job in diesem Moment nachging, außer eben das Königreich Gottes zu verkündigen, wie Jesus es tat, und die Jünger es von ihm zu lernen. Und dass er mit dem Geld wohl nicht immer gut umgegangen ist, sondern auch was in die eigene Tasche gesteckt hat. So viel erfahren wir in den Berichten von Jesus. Jetzt, bei der letzten Mahlzeit vor seinem Tod, sagt Jesus allen, dass einer sie verraten wird. Hat er es vorher schon mal angedeutet, beziehungsweise er wusste es selber schon lange, aber jetzt sagt er es ausdrücklich. Und zwar so, dass zwangsläufig die Frage entstehen musste, ja, wer denn bitte? Und die anderen Evangelisten, Markus, Lukas und Matthäus, berichten uns sogar, dass jeder Einzelne sich fragte, oder auch Jesus fragte, bin ich es etwa? Im Johannesevangelium, kurz vorher, hatte Jesus ihnen das schon angedeutet und erklärt, dass er ihnen das jetzt sagt, damit sie, wenn es geschieht, Bescheid wissen und wissen, dass er das alles schon wusste und an ihn glauben. Und jetzt wird er konkret. Man lag bei den Mahlzeiten zu Tisch. Der Kopf Richtung Tisch, die Füße weg vom Tisch. Man hat also zwei Leute neben sich, der zur Vorderseite liegt, der hat es leicht, mit dem hinter ihm zu sprechen. Vermutlich gibt Petrus deshalb Johannes, von dem berichtet wird immer wieder, dass er eine besondere Beziehung zu Jesus hatte, dass Johannes mal nachfragen soll. Dieser Hinweis, dass Jesus ihn lieb hatte, soll nicht heißen, dass er die anderen nicht lieb hatte oder dass er etwa Unterschiede zwischen den Menschen macht in seiner Liebe. Es war einfach auf menschlicher Ebene aus irgendeinem Grund eine besondere Beziehung, die uns gar nicht in jeder Hinsicht genauer geschildert wird, außer dass Johannes, allerdings auch Petrus und sein Bruder Jakobus zum allerengsten Kreis von drei Jüngern gehörte. Johannes fragt jedenfalls und daraufhin kommt eine Zeichenhandlung zustande. Jesus sagt nämlich, der, dem ich den Bissen eintauche, das war eine Geste, die der Gastgeber vornehmen konnte, wenn er einem Gast zeigen wollte, dass er ihm besonders wichtig ist. Und Jesus taucht diesen Bissen ein, je nachdem, an welcher Stelle sie gerade beim Passamahl war, könnte man jetzt sagen, worum es sich handelte. Ich vermute um Brot, dass er jetzt eintauchte und er gab ihn Judas. Ein Zeichen der Zuwendung. Vielleicht der letzte Versuch von Jesus. Judas, du weißt, dass ich dich lieb habe. Mach es anders. Jesus wusste es ja längst alles. Judas nimmt den Bissen. Und da fährt der Satan in ihn. Jetzt war offensichtlich eine Entscheidung gefallen. Wie gesagt, die Idee war schon länger da. Jetzt hatte er den letzten Versuch seines Herrn abgelehnt, seine Entscheidung noch zu revidieren. Jesus kämpft um seinen Freund. Und vielleicht verstehen wir jetzt die Erschütterung noch besser. Und der Freund lehnt ab. Man müsste hier stehen bleiben, an dieser Stelle, und sich damit beschäftigen, was das bedeutet haben muss, wie Gottes Herz eigentlich für einen Menschen schlägt, dass ihn das so mitnimmt. Jesus sagt, was du tust, das tue bald. Kein Mensch weiß, was los ist. Ob Judas es wusste, wissen wir auch nicht. Jedenfalls leitet Jesus damit jetzt seinen eigenen Tod ein. Denn die Entscheidung war gefallen. Es wird uns ja nie berichtet, warum Judas das alles irgendwie macht. Es wird uns nur der Blick hinter die Kulissen gewährt, dass er jetzt, nachdem er vorher sich den Gedanken hingegeben hatte schon, jetzt vom Satan eingenommen wurde und der Satan Besitz von ihm ergriffen hat, der Feind Gottes, und er jetzt ein Getriebener war. Und jetzt geht er raus und setzt seine Idee in die Tat um. Der Rest der Jünger bemerkt diese Dramatik an dieser Stelle nicht. Sie begreifen sowieso alles. Und das ist ja auch unser Blick, erst im Nachhinein. Wir lesen als Judas jetzt den Raum der Glaubenden verlässt, lesen wir, und es war Nacht. Ja, natürlich ist Nacht. Die haben so lange gegessen und haben ja eh, das war ein Abendmahl, da haben sie ja eh ein bisschen spät angefangen, war draußen dunkel, klar. Aber in der Bibel taucht so ein Satz immer dann auf, wenn er was zu sagen hat. Also noch mehr zu sagen hat. Über die Uhrzeit hätte man uns ja unterrichten können. Nein, es war dunkel, denn es wird jetzt dunkel in der Welt. Jetzt ist es beschlossen, jetzt nimmt der Gang seinen Lauf, dass der Sohn Gottes aus seiner eigenen Welt geschmissen werden wird. Zu Unrecht ihm der Prozess gemacht werden wird. Er zu Unrecht zum Tode verurteilt und als ein Verbrecher und wie ein Verbrecher brutal hingerichtet werden wird. Aber es ist auch dunkel in Judas und in seinem Leben. Der Satan hat jetzt Besitz von ihm ergriffen. Er hat sich von Jesus abgewendet. Und ist dem Feind jetzt ausgeliefert. Ein schwarzer Tag. Ein rabenschwarzer Tag im Leben von Judas. Wir stehen hier vor dem Geheimnis, dass das Handeln des Feindes Gottes, des Teufels, und dass das Handeln von uns Menschen zusammentrifft. Und für uns nicht mehr aufzulösen ist, Entschuldigung, wer macht hier was und wer ist wofür verantwortlich? Solche Fragen werden uns in der Bibel ja immer ganz klar beantwortet. Und zwar so, Gott ist verantwortlich und du bist voll verantwortlich. Judas kann sich nicht herausreden, dass Gott das alles schon gewusst hat, dass das ja auch Gottes Plan war, dass Gott seinen Sohn ja sterben lassen wollte und dass der Teufel ihm das eingeredet hatte. Das ist alles wahr. Aber nirgendwo wird uns berichtet, dass ihn das von irgendetwas freispricht. Dass er jetzt etwa eine Marionette wäre, die nicht mehr Verantwortung übernehmen kann. Doch für unser Verhalten sind immer wir verantwortlich. Das ist ja auch ganz wichtig, allein schon für den Umgang mit Kindern. Und ich finde, da lernt man viel für sich als Erwachsener draus. Wer immer so tut, als seien die anderen verantwortlich, der lebt nie selber. Und der hat auch keine Chance, etwas zu ändern. Denn ändern kann immer nur ich mich und nicht andere. Was aber deutlich wird, ist, dass Gott uns in unseren Entscheidungen respektiert, dass er uns voll ernst nimmt und dass auf der anderen Seite immer er alles noch vollkommen in der Hand hat. Es mag aussehen, wie es will. Er ist der Herr der Geschichte und alles, was auch immer jemand, und sei es sein Feind, der Teufel, tut, muss in diesen Plan hineinkommen und wird dazu führen, dass er ausgeführt wird. Das führt uns natürlich zur Frage, was heißt das eigentlich für uns? Genau darum geht es als zweites mit der Überschrift Jesus und du. So entscheidend ist also das Glauben, dass Judas trotz größter Nähe zu Jesus nicht in den Genuss seiner liebevollen Gemeinschaft gekommen ist. Jesus hat ihm die Hand jetzt nochmal zuletzt aus entgegengestreckt. Er hat seine Arme geöffnet, um ihn dort hineinzuschließen. Aber er ist irgendwie offensichtlich in all den Jahren nicht an Judas herangekommen. Er hat Jesus nicht geglaubt. Er hat nicht entdeckt, wer Jesus ist. Alle Jünger hatten immer mal wieder Probleme damit, wie Jesus die Sachen so macht, weil sie sich das alles ganz anders vorgestellt haben. Aber Judas hat offensichtlich die Entscheidung getroffen, nein, wenn der das so macht, dann mache ich da nicht mit. Ja, wie oft ist das in unserem Leben so gewesen, dass wir Gott nicht verstehen? Und nicht nur das, das wäre ja noch das eine, da kann man ja noch leid sagen, ja, ist mir ja auch zu hoch, dass wir nicht damit zurechtkommen, wie Gott es mit uns in unserem Leben macht. Wie Gott es mit dieser Welt macht. Die Boten, die Gott dann in die Welt schickt, berichten ja davon, zum Beispiel der Missionar Paulus, dass so wie er die Welt gerettet hat, dass das den Menschen in dieser Welt als eine Dummheit erscheint oder als eine Schwäche. Nämlich, dass er uns so rettet, dass sein Sohn sterben muss. Wenn wir in die Bibel eintauchen, merken wir, es konnte gar keinen anderen Weg geben. Aber man muss ja nicht, man kann bei sich stehen bleiben. Judas wurde auf diese Weise ein Werkzeug des Feindes Gottes, dessen, der das Leben zerstören will. Was für eine schreckliche Vorstellung und was für eine erfahrene Wirklichkeit in der Gemeinde Jesu. Ich habe das schon oft so wahrnehmen können, wenn Menschen mich in ihr Leben hineingucken lassen. Manchmal sieht man es ja von außen mit, ohne dass derjenige das will. Aber ich habe auch viele Menschen kennengelernt, die sich dann mir im Vertrauen geöffnet haben, dass wir Menschen an unterschiedlichen Punkten unseres Lebens keine Mühe haben, Gottes Gebote in unser Leben umzusetzen. Und an anderen Stellen fällt es uns schwer, in Gottes Wegen mit uns zu leben. Von Judas wird ja berichtet, dass er offensichtlich das Geld an sich genommen hat und es auch in die eigene Tasche gewirtschaftet hat. Das war offensichtlich sein Schwachpunkt oder einer seiner Schwachpunkte. Interessanterweise ist die einzige Begründung, die uns für den Verrat ausdrücklich genannt wird, dass er dafür Geld bekommen hat. Also es war offensichtlich so, dass der Feind Gottes ihn an dieser Stelle irgendwie packen konnte und auf die Bahn bringen konnte. Wie gesagt, ob das alles war, ich glaube, da gehört eine Menge Lebensverzweiflung zu und ein einfach nicht verstehen und nicht damit klarkommen, was Jesus macht. Aber das wird uns als der Grund genannt. Das war offensichtlich ein Aufhänger. Es war ein Schwachpunkt im Leben von Judas. Irgendwie war Jesus nicht an ihn herangekommen, obwohl Judas einer von denen war, die am engsten mit Jesus zusammen waren. Es ist unfassbar. Wie kann man in der Nähe Jesu leben und nicht begreifen, um wen es sich hier handelt? Denkt man und braucht nur mal sein eigenes Leben zu betrachten und zu merken, ja, und das ist dir doch auch schon so gegangen, dass du an Jesus verzweifelt bist. Und dass du meintest, du könntest den Glauben nicht festhalten, was ja stimmt. Und dass du auch auf die Idee gekommen bist, wie wäre es jetzt eigentlich ohne Jesus? Wenn wir den Bericht so aufmerksam verfolgen, merken wir, dass die Jünger alle ratlos waren. Das heißt, die haben sich nicht gedacht, er spricht von einem, der ihn verrät. Wir kennen den Kandidaten schon. Das ist doch jedem klar, um wen es sich hier handelt. Nein, die kamen auf keine Idee. Die fragten sich sogar, bin ich selber? Das heißt, Judas hat da mitgelebt und es sah völlig normal aus, wie alle anderen auch. Wir haben das in christlichen Gemeinden und vielleicht im eigenen Leben ja auch schon oft genug entdeckt. Man kann Leben im Glauben kopieren. Das geht. Wenn wir uns in einer Gruppe bewegen als Menschen, dann wissen wir nach einiger Zeit, wie man sich hier verhält, sodass es Zustimmung findet und was man machen müsste, um die anderen alle gegen sich aufzubringen. Und je nach Persönlichkeit kann man einfach auch den Weg wählen, na gut, ich laufe mit. Ich weiß gar nicht, ob man das von Judas so sagen kann, wir erfahren nichts von den Kämpfen, die in ihm stattgefunden haben. Was nur deutlich ist, von außen lässt sich die Beziehung zu Jesus offensichtlich oft nicht sehen. Das ist auch eine Warnung an uns. Paulus hat das mal so gesagt, wer meint, der stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Also sei dir mal in Bezug auf dich nicht so sicher, wie du manchmal tust. In Bezug auf andere hatte Jesus uns ohnehin schon gesagt, wir sollten nicht richten. Und jetzt geht es hier nicht darum, dass es nicht zu einem Frieden kommen kann, was wir so Glaubensgewissheit nennen, in der man auch wissen kann und sein Leben darauf stützt, jawohl, ich bin ein Kind Gottes, Jesus ist für mich gestorben und ich darf bei ihm sein, wie großartig. Und er wird mich im Himmel freudestrahlend begrüßen, endlich bist du da. Doch Man kann zu dieser Überzeugung kommen. Die Frage ist immer nur, worauf man sie gründet. Wenn du sie darauf gründest, dass du dich so gut benommen hast oder dass man dir keine Schuld nachweisen konnte oder dass du so toll glaubst, dann solltest du unsicher werden. Judas wollte nicht, dass Jesus ihn hält. Jesus hat sich nach ihm ausgestreckt und Judas verlässt dann die Gemeinschaft derer, die mit Jesus unterwegs sind. Das finde ich an diesem Geschehen hier ein unfassbar deutliches Bild. Er verlässt die Gemeinschaft der Jünger. Und in dem Moment, als er die Entscheidung dazu getroffen hat, war es um ihn geschehen. Und es gab offensichtlich kein Zurück mehr. Nachher wollte er zurück und kam irgendwie nicht wieder rein. Er hat sich dann selbst das Urteil gesprochen und sich aufgehängt. Das ist, ja, man kann hierüber nicht predigen, ohne nicht fertig zu werden mit der Sache und man findet die Worte nicht, was hier eigentlich sich abgespielt hat und was das für uns bedeutet. Aber es ist so verrückt, der Teufel kann Liebe so verwandeln, dass es nur noch Begierde ist. Der kriegt die Dinge in unserem Leben verdreht. Da lebt jemand Gott entsprechend und wird stolz darüber. Und wendet sich so schon wieder von Gott ab. Ja, da bemüht man sich darum, selber zurechtzukommen und wird grausam gegenüber anderen. Da erfährt man Zuneigung und hat den Eindruck, oh ja, dann muss ich aber ein toller Hecht sein, wenn einer mich mag. So verrückt ist das. Und Judas war aus der Liebesgemeinschaft mit Jesus rausgetreten oder er hat sich nie mit hineinnehmen lassen, wir wissen es nicht. Jedenfalls hat man es von außen nicht gemerkt und er hat den letzten Versuch von Jesus nicht angenommen, doch einzusteigen. Umkehr, dass man also sich an Jesus wendet und nicht in der Abwendung bleibt, dass man sich an Jesus wendet und sagt, Herr, es tut mir leid, ist möglich. Wenn man dann doch entdeckt, ich möchte das mit Jesus ernst nehmen. Ich möchte seine Liebe doch empfangen. Dann kann man umkehren, egal in welcher Lage und zu welchem Zeitpunkt. Den bestimmen aber nicht wir. Weil wir Menschen uns verrennen können. Deswegen brauchen wir den ständigen Kontakt mit Jesus. Darin besteht auch das Leben. Darin wird ja die Liebe erfahren. Dadurch wird ja das Leben hell, während es bei Judas Nacht wurde. Immer noch hat Jesus dein Leben in der Hand. Es mag dir vorkommen, wie es will. Und wenn du jetzt auch mit ihm gerade nicht bei der Mahlzeit sitzt, wir feiern momentan leider nicht so oft Abendmahl, er hat seine Arme für dich offen und du darfst kommen. Umkehr heißt, ich bitte um Vergebung. Ich erkläre mich nicht dauernd und tu so, als ob man nicht anders konnte. Es ist ja oft so, wir handeln ja oft gegen das, was Gott uns sagt, weil es sich besser anfühlt, was anderes zu machen. Ja, komm raus aus der Gefühlsschiene. Ja, nicht die Gefühle sagen dir, was im Leben gut und was im Leben schlecht ist. Das sagt dir Gott in seinem Wort. Und du darfst umkehren, wenn du merkst, es war ein Irrtum zu meinen, ich könnte das anders machen. Und dann kann man Vergebung, um Vergebung bitten, auch beim Menschen. Bei Gott, auch bei Menschen. Das kann auch mal viele betreffen, die nämlich alle davon betroffen sind. Wer sich davor noch scheut, hat offensichtlich noch nicht begriffen, worum es hier geht. Und wir sind eingeladen, durch diesen Bericht umzukehren. Uns nicht von Jesus abzuwenden, und unser eigenes Süppchen zu kochen, sondern uns Jesus zuzuwenden und zu sagen, nur bei dir bin ich gut aufgehoben. Jesus hatte Judas vorher die Füße gewaschen, hatte ihm das damit gezeigt, ihr braucht Vergebung und ich gewähre sie euch gerne. hatte Judas alles mitgemacht und doch nicht begriffen. Da fehlte wohl die Selbsterkenntnis. Und das Wichtige hier, was eben deutlich wird, es geht nicht darum, dass eine Gemeinde sagt, wir sind die alleinselig machende Gruppe, die es gibt, oder eine Kirche. Das wäre völlig vermessen. Da, wo Menschen Jesus gehören, ist die Gemeinschaft der Heiligen, die Gemeinschaft der Glaubenden. Aber da gehörst du hin als Glaubender. Ohne läufst du offensichtlich sofort Gefahr, dass dein Herz Abwege sucht und Irrwegen folgt. So wie bei Judas deutlich wird. Es geht hier auch nicht darum, dass Organisationen, die wir hier in unserer Welt gründen, die Gemeinde Gottes sind. Nein, das spielt sich darüber hinaus und dazwischen ab. Aber es geht darum, dass wir uns als Menschen, die Jesus gehören, treffen und gegenseitig stärken. Das ist ein Instrument Gottes dazu. Denn den Einfluss des Teufels gibt es nur dort, wo ein Mensch sich auf sich selbst stellt. Das ist wichtig. Wo er Jesus die Gemeinschaft aufkündigt. Und das gehörte bei Judas gleich dazu, es auch mit den Glaubensbrüdern so zu machen. Wenn wir uns entscheiden, gegen Gottes Gebote zu leben, dann stellen wir uns in dem Moment auf die Seite des Feindes Gottes. Wir hören auf seine Einflüsterungen. Aber wir müssen da nicht bleiben. Es gibt den Weg zurück. Und das Entscheidende ist, dass du dich danach ausstreckst, in Gemeinschaft mit Jesus zu sein. Dass du dir nicht einreden lässt, Jesus will mit dir nichts mehr zu tun haben. Das will er immer. Und das hat er auch bei Judas bis zum letzten Moment gewollt. Aber wir stehen vor der Frage, immer wieder in unserem Leben, wem willst du folgen? Welche und vor allem wessen Ziele willst du verfolgen? Es kann sein, dass es dir vorkommt, als ob du mit Jesus nicht zum Ziel kommst. Dann hast du dir etwas einreden lassen, was nicht wahr ist. Und kannst in der Begegnung mit ihm die Erfahrung machen, dass er sehr wohl das Leben ist und dass er das Leben schenkt. Ich habe das in Zeiten des Zweifels, wo mir die Frage kam, ach Mensch, willst du vielleicht wieder aufgeben, habe ich mich immer wieder daran erinnert. Was hast du bei Jesus erfahren? Du kannst gar nicht mehr sagen, dass er nicht das Leben schenkt. Und du kannst auch mit Sicherheit sagen, ob du jetzt gerade gut zurechtkommst im Glauben oder nicht, du kannst mit Sicherheit sagen, dass außerhalb von Jesus das Leben nicht zu finden ist. Deshalb, Jesus kämpft um dich mit allem, was er ist und hat. Er ist es wert, dass du ihm vertraust, auch wenn du gerade nicht zurechtkommst. Amen. Wir beten gemeinsam. Vielen Dank, Herr Jesus Christus, für diese Einblicke in den Berichten von dir. Und dass wir sehen können, auch wenn wir das natürlich so gar nicht sehen, aber dass wir da in diesen Zeilen entdecken können, wie dein Herz für uns schlägt, wie du dich um jeden bemühst, dich nach jedem ausstreckst und jeden suchst und jedem die Gelegenheit gibst. Auch Judas. Ach Herr, wir wüssten überhaupt nicht zu sagen, wo wir besser sein sollten. Deshalb können wir uns nur in deine Arme werfen. Wir haben nichts zu beanspruchen, aber wir möchten gerne mit dir zusammen sein. Und danke, dass du dich für uns gegeben hast, damit das Wirklichkeit wird. Ach Herr, lass es doch in dieser Welt alle Menschen erfahren. Und wo du uns dazu gebrauchen willst, da tu's. Und wo wir von dir weglaufen, halt uns doch bitte zurück. Und lass uns immer mehr eintauchen in die Gemeinschaft mit dir. Vielen Dank, dass du für uns da bist.